Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Willkommen zum 34. Jetzt-Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland, der Kammer Ost. Thema heute: Architekturwettbewerbe neu denken. Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zukunft. Gerne begrüße ich die Experten Dr. Nikolaus Hellmeier, Konsulent für Wettbewerbsfragen und Grundsätze der Verfahrensbetreuung für die Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen sowie die CD-Kammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir dieses tolle Gespräch heute führen können über ein sehr spannendes Thema.
Vielen Dank. In dieser Gesprächsrunde begrüße ich auch Herrn Architekt Diplom-Ingenieur Robert Diem, Partner und Geschäftsführer bei Franz & Zu, verantwortlich für die Abteilung Wettbewerbe.
Hallo, ich bedanke mich auch für die Einladung und freue mich. Der Architekturwettbewerb liegt mir sehr am Herzen und deswegen bin ich ja gerne gekommen.
Vielen Dank. Gehen wir in medias res. Architekturwettbewerbe stehen oft im Ruf, teuer und aufwendig zu sein. Aber aktuelle Daten zeigen auch genau das Gegenteil, nämlich die Einsparungen bei Baukosten liegen durchschnittlich bei 18,3%, während die Verfahrenskosten bei nur 0,7% liegen. Heute sprechen wir darüber, warum Wettbewerbe wirtschaftlich sinnvoll sind und welche Reformen notwendig wären. Wie sind Sie, Herr Dr. Hellmeier, zu Wettbewerben gekommen und warum beschäftigen Sie sich so intensiv damit?
Ja, an sich arbeite ich im Wettbewerbsbereich bereits seit Anfang der 1990er Jahre. 1995 habe ich ein eigenes Büro gegründet. Davor habe ich im Haus der Architektur Graz auch Wettbewerbe betreut und habe gesehen, welches Potenzial in den Wettbewerben steckt. Grundsätzlich ist es mal ein Qualitätsprozess, der es ermöglicht, dass man nach objektivierbaren Kriterien Qualität von Planung beurteilen kann. Und nachdem ich aus der Kulturtheorie komme, aus der Kunsttheorie, hätte ich mir das davor auch ganz gerne im Bereich der bildenden Kunst gewünscht. Der Architekturwettbewerb ist schon ein Alleinstellungsmerkmal für den Architekturbereich. Und wenn man das gut macht, hat es eben extrem viel Potenzial.
Ja, mein Zugang zum Architekturwettbewerb war halt als junger Architekt an der Schwelle zur Selbstständigkeit. Und da ist der Wettbewerb einfach eine, meiner Meinung nach, ganz tolle Möglichkeit für junge Architektinnen und Architekten, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu starten und zu sehr spannenden Aufträgen zu kommen. Und deswegen finde ich vor allem den offenen Architekturwettbewerb etwas sehr, sehr Wertvolles, wo es auch notwendig ist, dafür immer wieder zu kämpfen. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass was wir hier in Österreich haben, diese Kultur des Wettbewerbs. Wir machen auch viele Verfahren in Deutschland, wo es den offenen Wettbewerb fast nicht mehr gibt. Dort gibt es sehr viele Verhandlungsverfahren, die laufen über eine Bewerbung. Das heißt, ich muss mich vorher bewerben, muss Referenzen mitbringen, muss Umsatzzahlen liefern, Mitarbeiter zahlen. Das heißt, da sind sehr hohe Hürden eingebaut worden. Und das erschwert natürlich sehr stark den Zugang für junge Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist mir gerade der offene Architekturwettbewerb immer noch ein großes Anliegen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also von der Kammer her kämpfen wir eigentlich sehr stark für den offenen Wettbewerb und sind der Meinung, dass viele Formen von Einschränkungen eigentlich nur die Qualität dann auch einschränken und das Potenzial, das wir im Wettbewerb sehen, eigentlich dann nicht voll ausgeschöpft werden kann. Daher kann man ja auch im WSA 2010 nachlesen, dass sozusagen die Qualität aus der Vielfalt kommt. Das heißt, je mehr Vorschläge ich habe für eine bestimmte Planungsaufgabe, umso eher ist dann sozusagen auch die beste Lösung dabei. Und wenn ich die Teilnehmerzahl einschränke, wenn ich die Hürden hoch mache, vor allem auch für Junge, die ja oft dann zum Beispiel frisch von der Universität kommen und mit neuen Ideen kommen könnten, wenn man die ausschließt, dann tut man sich eigentlich als Bauherr, als Auslobender eines Wettbewerbs an sich nichts Gutes.
Herr Dr. Hellmeier, Sie haben ja die größten Datensammlungen zur Wirtschaftlichkeit von Wettbewerben durchgeführt. Was zeigen diese Zahlen?
Ja, sie zeigen es ganz kurz zusammengefasst, dass Wirtschaftlichkeit aus Qualität resultiert und nicht so, wie es oft kolportiert wird. Also ich mache ja auch sehr viele Beratungen von Bauherren, von Gemeinden zum Beispiel. Und sehr oft kommt sofort das Argument, ja, ist ja toll, Baukultur, Qualität und so weiter, aber das können wir uns nicht leisten. Wir haben nur ein kleines Budget, die Gemeinde hat Schulden oder wie auch immer. Es muss alles möglichst billig sein. Und billig und Qualität passt nicht zusammen in den Köpfen. Und daher habe ich jetzt vor ungefähr 2 Jahren mal begonnen, einerseits den Aufwand in Wettbewerben zu erheben und auch Kostenvergleiche zu machen. Und die Grundidee war, was passiert, wenn ich einen Wettbewerb mache? Dann habe ich eine Reihe von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und die kann ich auch in Bezug auf Baukosten zum Beispiel miteinander vergleichen. Wenn ich den Wettbewerb nicht mache, so wie Robert Diem vorhin gesagt hat, wie in Deutschland, man macht nur ein Verhandlungsverfahren, man schränkt die Teilnehmer ein, man lässt sich Angebote legen, dann wird ein Auftrag vergeben aufgrund eines Angebotes und nicht aufgrund eines Lösungskonzeptes. Und ich kann als Bauherr gar nicht abschätzen, ob das, was ich eingekauft habe, dann auch wirklich die Qualität hat, beziehungsweise was das im Endeffekt dann kostet. Und die Planungskosten sind ja nur ein Bruchteil der Gesamtkosten. Und darüber habe ich jetzt eine Studie gemacht.
Als Auftraggeber habe ich ja grob gesagt zwei Möglichkeiten, wie ich in einem Prozess starte. Entweder suche ich mir das in meinen Augen bestgeeignetste Büro, dann muss ich wieder über Referenzen und Umsatzzahlen und Qualifikationen gehen. Oder ich suche mir schon die beste Lösung für meine Aufgabe. Und der Architekturwettbewerb ist ja für den Auftraggeber eigentlich das Paradies. Er hat eine Aufgabenstellung und es gibt im Durchschnitt 50 Büros, die sich dafür interessieren und bereit sind, eigentlich gratis dafür zu arbeiten. Ja, auf das kommen wir noch zu sprechen, auf die Wirtschaftlichkeit für die Büros. Aber als Auftraggeber, Auftraggeberin kann ich meiner Meinung nach nur davon profitieren, weil ich kann mir die beste Lösung aus einer Vielfalt aussuchen. Die Bedenken, die es gibt, sind teilweise sehr alt und passieren natürlich auch auf Vorurteilen. Was ich manchmal höre, ist so, wenn es heißt, der Architekturwettbewerb ist teuer, irgendwie Architektinnen, Architekten wollen sich verwirklichen mit dem Wettbewerb und sich da selber ein Denkmal setzen. Die Praxis zeigt, dass das natürlich gar nicht der Fall ist, sondern wir stehen einfach in einer Konkurrenzsituation und es gibt eine Jury, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass auch Fachpreisrichter, also Architektinnen, Architekten, den Bauherrn, die Bauherrin beraten und gemeinsam die beste Lösung suchen. Somit wird das schon verhindert, dass ich da irgendein Luftschloss mir einkaufe. Und das Zweite, was glaube ich psychologisch manchmal bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vielleicht der Fall ist, die noch weniger Erfahrung mit Wettbewerben haben, dass sie einen Planer bekommen oder eine Planerin, die sie nicht kennen. Und das ist sogar eine gewisse Unsicherheit, die eine psychologische Hürde darstellt. Da nimmt man lieber den, mit dem man schon gearbeitet hat. Ich sage aber, sucht lieber das beste Projekt, weil dann seid ihr eigentlich schon einen Schritt weiter. Ihr wisst dann nur, welchen Planer ihr kriegt, sondern ihr wisst, welches Projekt ihr bekommt, an dem ihr dann gemeinsam weiterarbeiten könnt. 99% der Fälle funktioniert die Zusammenarbeit dann eigentlich sehr gut.
Ich sehe das auch, ne? Diese irrationalen Ängste, also gerade im Zusammenhang mit der Anonymität im Wettbewerb. Ich kenne die Leute nicht, die mir diese Vorschläge machen. Aber ich habe jetzt versucht einmal, das in Zahlen zu gießen und die sind extrem beeindruckend, ja, weil ich herausgefunden habe, dass über 18% durchschnittlich die Einsparung bei den Baukosten beträgt. Und das sollte man dann schon, wenn man öffentliches Geld verwaltet und einsetzen muss, schon auf die Effizienz der Lösungsansätze Acht geben und weniger auf die Gesichter, die man kennt.
Zu den Zahlen ist ja auch Stichwort, sag mal, der hohe Aufwand. Ja, das steckt ja sicher auch dahinter. Wie kann man das senken oder was können Sie dazu sagen?
Der hohe Aufwand ist eine Tatsache im Architekturwettbewerb, das stimmt. Also Nikolaus hat ja Zahlen eruiert, wo im Durchschnitt 400 Stunden an einem Wettbewerb gearbeitet werden, je Büro. Das kann man jetzt mal 50 Büros multiplizieren, dann mal einen Stundensatz und dann kann man ja sich kurz ausrechnen, was da rauskommt. Ich kann die Zahlen auch bestätigen, auch wir arbeiten im Durchschnitt so lange an einem Wettbewerb. Man kann an zwei Dingen ansetzen, um den Wettbewerb für die Teilnehmer wirtschaftlicher zu machen. Das eine ist, die Auslobungsunterlagen professioneller vorzubereiten. Ich muss als Auftraggeber eigentlich meine Hausaufgaben machen und mir überlegen, was ist meine Aufgabe. Ich muss die präziser beschreiben. Ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss eigentlich wissen, was ich bestelle. Das ist so die Bestellerqualität. Manchmal kriegt man als Teilnehmer einfach Gigabytes an Daten, die man alle durchforsten muss, das aufzubereiten, dass man sich nicht durch diese ganzen Daten durcharbeiten muss bis ins Bodengutachten. Und das kann man echt gut aufbereiten, damit sich nicht 50 Büros damit so intensiv beschäftigen müssen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz. Und der zweite Ansatz ist das, was ich dann verlange von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mir da zu überlegen, was brauche ich alles? Und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Wir müssen jetzt Brandschutzkonzepte mitliefern, Energiekonzepte, Nachhaltigkeitskonzepte, Fluchtwegskonzepte. Und das ist aber eigentlich für die Entscheidung in einer Jury-Sitzung eigentlich gar nicht so relevant. Ich muss mir überlegen, was brauche ich, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann und was kann ich weglassen? Und da ist ein bisschen ein Wildwuchs entstanden in den letzten Jahren.
Wenn man sich so anschaut, wie sich die Wettbewerbe entwickelt haben über die Jahrzehnte, also wie ich begonnen habe in den 1990er Jahren, wurde noch mit der Hand gezeichnet Und die Grundrisse waren teilweise sehr skizzenhaft. Also es gab keine Konstruktionsflächen beispielsweise. Sehr oft war eine Wand nur eine Linie. Und man hat auch zum Beispiel in den Vorprüfungen, wenn man Flächen ausgewertet hat, hat man dann der Jury gesagt, die Zahlen, die wir Ihnen zeigen, haben eine Schwankungsbreite von +/-10%, weil alles noch sehr ungenau war. Heutzutage wird extreme Genauigkeit vorausgesetzt und eben, wie der Robert schon gesagt hat, sehr viele zusätzliche Nachweise, die gar nicht entscheidungsrelevant sind. Man muss bedenken, in so einer Jury-Sitzung kann ein Preisgericht gar nicht alles aufnehmen, was die Vorprüfung beispielsweise auswertet. Ja, das ist immer nur ein Ausschnitt des Ganzen und man entscheidet anhand von grafischen Darstellungen auf Präsentationsplakaten, wo gewisse Dinge nicht abbildbar sind. Also beispielsweise Kreislaufwirtschaft oder Energiekonzepte, die sind sehr formalistisch und bringen im Wettbewerb fast nichts. Ja, aber dieser Aufwand, der hat sich eben jetzt niedergeschlagen. Über die letzten Jahrzehnte ging das einfach stetig hinauf. Ja, und es wird wahrscheinlich noch weiter hinaufgehen, wenn wir da nicht gegensteuern. Und die 400 Stunden sind enorm. Also ich habe es zum Beispiel im Rahmen dieser Aufwandsstudie errechnet für das Jahr 2023. Da haben wir insgesamt 735.000 Stunden in den offenen Wettbewerben drinnen. Und wenn ich das jetzt gegenrechne, die Kosten, die da entstanden sind mit den Preisgeldern, die ausgeschüttet worden sind, haben die Architekten, die an Wettbewerben teilgenommen haben, allein im Jahr 2023 48 Millionen an Eigenleistung hineingesteckt, dass sie nie wieder mehr herausbekommen. Ja.
Ich habe mir jetzt einmal angeschaut, die Wettbewerbsbeiträge, die ich vor 20 Jahren in meinen Anfängen abgegeben habe. Ich habe die ja immer noch irgendwo digital. Und wenn ich die Pläne meiner Mitarbeiterinnen im Büro zeige, sagen die, die sind nicht fertig. Ja, die wirken wirklich unfertig, die Unterlagen. Eigentlich so quasi so 2 Wochen vor Abgabe. Und da sind wir vielleicht sogar selber ein bisschen schuld. Also diese grafische Ausarbeitung, die schaukelt sich so ein bisschen hoch. Die wird immer anspruchsvoller. Da können wir auch selber wieder unseren Plan an der Nase nehmen. Aber bei den Anforderungen, das bedeutet ja nicht, dass uns Nachhaltigkeit kein Anliegen wäre, aber Nachhaltigkeitskonzepte und Schemas zu produzieren, die in einer Jury einfach nicht beurteilbar sind, bringt dann einfach nichts. Ja, also da kann man wirklich gut ansetzen und ich habe mir beim Herkommen überlegt, wir haben einen guten Wettbewerbsstandard für Architektur, wo auch Abgabeleistungen gefordert sind. Um mein voriges Thema nochmal zu kommen, vielleicht braucht es auch einen Standard, welche Leistungen in der Vorbereitung eines Wettbewerbs, wie die aufbereitet gehören und dass man das auch standardisieren, auch als Orientierung für Auftraggeber. Und dann habe ich noch einen Gedanken, wie man, was wirklich wesentlich ist, also die Rolle des Verfahrensbetreuers und der Verfahrensbetreuerin, die einen Wettbewerb organisiert, eine Auftraggeberin berät, ist sehr essentiell. Da gibt's eine Handvoll guter Büros, die das machen. Da bräuchte es vielleicht sogar noch eine Professionalisierung. Vielleicht kann auch die Kammer da noch beitragen, dass Wettbewerber noch besser vorbereitet werden. Also diese Vorbereitungsphase ist wirklich sehr, sehr essentiell.
Ja, da gibt's auch schon einiges. Also da arbeiten wir schon eine Zeit lang dran. Also es gibt zum Beispiel ein ganzes Set an Musterauslobungen. Es gibt Checklisten für die Verfahrensorganisation, auch für die Preisrichter, was, wann, wie zu tun ist. Wir beraten laufend. Ich mache zum Beispiel jetzt im Kammerbereich Wien, Niederösterreich, Burgenland Begleitungen von Verfahren, also nicht nur die Beratung der Bürgermeister und dann gehe ich wieder nach einem Beratungsgespräch, sondern ich bleibe dabei bis zum Ende. Ich habe das jetzt gerade in Gerersdorf bei Wien gemacht, dass ich über die Vorprüfung drüber geschaut habe, dass ich mich ins Kolloquium reingesetzt habe, dass ich mich natürlich auch ins Preisgericht reingesetzt habe und das mitbegleitet habe. Da versuchen wir sozusagen eine Professionalisierung. Also was ich da mache, ist sozusagen auch Training on the Job. Das heißt, der Verfahrensorganisator, der nicht so erfahren ist, kriegt von mir einfach Input auf allen Ebenen und letzten Endes das sorge ich dafür, dass es für die Gemeinde rechtssicher ist, dass das sozusagen erfolgreich über die Bühne geht. Und da haben wir jetzt eine Reihe von Wettbewerben in Niederösterreich gemacht, die genau nach dem Schema abgelaufen sind, die sehr erfolgreich funktioniert haben.
Ja, es gibt ja einige Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die sehr, sehr professionell sind. Also die Bundesimmobiliengesellschaft gehört da sicher dazu, die einfach eine jahrzehntelange Erfahrung mit Wettbewerben hat und dass sicher weniger Betreuung und Beratung braucht. Die wissen, wie das geht und bedienen sich trotzdem erfahrener Verfahrens. Büros, weil sie einfach den Wert wissen dieser Büros und einer guten Betreuung. Die Wettbewerber der Stadt Wien sind in der Regel eigentlich auch ganz gut vorbereitet und ausgelobt. Anspruchsvoller wird es dann einfach am Land bei den Gemeinden, die alle 5 bis 10 Jahre einen Wettbewerb ausloben, vor einer völlig neuen Situation stehen. Sie wollen eine neue Schule bauen, müssen 25 Millionen investieren. Das ist das größte Budget für die nächsten 20 Jahre. Da müssen sie lange abzahlen. Und wie gehen sie das jetzt an?
Ja? Sie haben überhaupt keine Erfahrung von Projekten davor, weil die letzte Schule vielleicht in den 1960er Jahren gebaut wurde.
Ja, und sie haben ja keine Ressourcen im Gemeindeamt. Wer soll das betreuen? Und wenn sie da nicht das Glück haben, einen erfahrenen Betreuer zu bekommen, der den Wettbewerb ihnen abwickelt, sie berät, gut vorbereitet mit ihnen, dann ist es eh schon nicht mehr so selbstverständlich, dass das Ergebnis auch gut ist. Also das ist wirklich ganz essentiell, diese Vorbereitung.
Also es gilt eigentlich auch, den Auftraggeber, die Auftraggeberin zu überzeugen, dass weniger oft mehr ist.
Ja, definitiv. Also im Wettbewerb versuchen wir jetzt jedenfalls sozusagen diesen Konzeptcharakter wieder mehr in den Vordergrund zu bringen und weniger eine detaillierte Ausarbeitung. Es geht eigentlich um die grundsätzliche Idee. Ja, es geht natürlich um smarte Grundrisse. Ja, das ist ein Effekt, der sich dann auch in den Kosten niederschlägt, nämlich in den Folgekosten, in den Baukosten und so weiter. Darum geht es eigentlich, aber es geht nicht um Details, zum Beispiel Fassadenschnitte und alles, was damit zusammenhängt oder die Nachweise, die schon angesprochen worden sind, das bräuchte es eigentlich im Wettbewerb nicht. Im Wettbewerb sollte es eigentlich eine Gestaltungslösung geben, die adäquat ist. Das muss sozusagen städtebaulich, architektonisch, funktionell gut geprüft sein und funktionieren. Und der Rest ergibt sich dann von selbst. Und wenn wir eben so circa 50 Büros haben, die an einem Wettbewerb teilnehmen, ist es nicht zumutbar, dass 50 Planungsteams immer das gleiche Programm in der vollen Breite abarbeiten, sondern es reicht im Wettbewerb ein schlüssiges Konzept und alles Weitere wird dann mit dem Sieger, der beauftragt wird, dann durchgearbeitet.
Ja, oder einfach gewisse Grundlagen vorher vorbereiten. So ganz mini banales Beispiel, ich mache dann Schulwettbewerb in Wien, dort muss man natürlich eine gewisse Stellplatzanzahl nachweisen, die basiert eigentlich auf einer Nutzfläche und jetzt sitzen gerade 50 Büros dort und schauen nach in den Gesetzestexten und Bauordnungen, wie viele Stellplätze brauche ich. Das kann ich machen, da investiere ich ein bisschen Zeit oder der Auftraggeber liefert dieses Service mit und sagt so, wir haben das recherchiert, wir brauchen da 13 Stellplätze und ihr konzentriert das jetzt auf die Lösung und nicht auf diese Themen. Ja, weil das geht natürlich alles von der Zeit ab, die man in kreative Lösungen stecken kann, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigen muss. Also diese Vorbereitung ist sehr, sehr essentiell. Und zum Thema Gemeinden, ich glaube, da ist die Frage auch, wie erreicht man sie rechtzeitig, dass sie nicht irgendwie falsch abbiegen und das falsche Verfahren wählen, wo sie sich die drei, ein kleines Mini-Bewerbungsverfahren laden, wo sie sich aus der Umgebung halt die bekannten drei Architektinnen einladen, sondern ein bisschen breiter denken. Da ist ja viel, viel Kommunikation notwendig, aber da helfen auch Best-Practice-Beispiele. Das überzeugt vom Bürgermeister zur Bürgermeisterin ist das, was, glaube ich, am ehesten überzeugt, wenn die erzählen, du, bei mir hat das so und so stattgefunden und es war ganz toll und hat zu diesem Ergebnis geführt.
Vom Bürgermeister zur Bürgermeisterin, was muss die Politik ändern? Ja, was gibt es da an Reformen? Bedarf? Was könnten da Punkte sein?
Ich sehe da bei der Politik eigentlich gar nicht so viel Änderungsbedarf, außer das Bekenntnis zum Wettbewerb. Ja, uns geht es da in Österreich immer relativ gut, weil ich ja vorher Deutschland angesprochen habe. Also wenn wir uns das aufrechterhalten und wir als Architektinnen und Architekten auch halt immer wieder dafür eintreten, dass es ein sehr wertvolles Gut ist, dann würde ich jetzt am grundsätzlichen System Wettbewerb einfach gar nichts ändern, sondern eher an den Punkten, die wir vorher gesprochen haben. Das sind eigentlich so eher die kleinen Schrauben fast.
Ja. Es gibt ja diese das eigene Kapitel in dem AI-Whitepaper zur EU-Vergaberichtlinie. Was steckt da genau dahinter?
Wir haben ja das Grundsatzproblem mit dem Bundesvergabegesetz. Ja, da würde ich auch jetzt nochmal auf die Frage eingehen, was muss sich in der Politik ändern? In der Politik muss sich immer das Bewusstsein ändern, was Baukultur eigentlich sozusagen im Gesamten gesellschaftlich bedeutet. Und wenn ich zum Beispiel mit Bürgermeistern rede und es geht um einen neuen Kindergarten, dann sage ich ihm, wenn er mir mit den Kosten kommt, nein, es geht nicht um die Kosten. Es geht um die Kinder in dieser Gemeinde, ja, die dann vielleicht später irgendwann einmal Wähler von dem Bürgermeister sind und so weiter und so fort. Ja. Und wir haben ein Bundesvergabegesetz, das sich für Wettbewerbe, für geistige Dienstleistungen, sagen wir es mal so ganz allgemein, überhaupt nicht eignet. Ja, da sind eine ganze Menge an Fehlern in diesem Gesetz drinnen. Und dieses Gesetz beruht auf der EU-Vergaberichtlinie. Und wenn man sich die Vergaberichtlinie anschaut, ein sehr umfangreiches Dokument, dann kommt das Quintessenz heraus, dass die Planung eigentlich nur eine Nebentätigkeit von Bauleistungen ist und dass die europäische Politik eigentlich die Mitgliedstaaten auffordert und deren Institutionen, deren öffentlichen Institutionen immer zu verhandeln und immer das günstigste wirtschaftliche Angebot zu wählen. Und wenn man das missversteht, ja, wenn man sozusagen als das günstigste wirtschaftliche Angebot das Billigstbieterprinzip ansieht, ja, wenn man das so interpretiert, dann kommt einfach keine Baukultur heraus. Und so wie ich es dann sozusagen erhoben habe, kommen dann auch höhere Kosten heraus. weil der Zusammenhang zwischen billig und Qualität einfach nicht richtig ist.
Ja, was ich so beobachtet habe in den letzten Jahren, ist, dass öffentliche Auftraggeber vorsichtiger werden. Das ist eine generelle Tendenz, dass man sich als Politikerin, Politiker versucht abzusichern, keine Entscheidungen zu treffen, sich Berater dazu holt, die vielleicht in dieser Phase gar nicht die richtigen sind. Also die Juristen gewinnen einen immer größeren Einfluss. Man möchte alles absolut vergaberechtlich absichern. Damit kann man aber nicht zwangsläufig eine Qualität erzielen. Es gibt mittlerweile Verfahren, wo man einzelne Kriterien, Städtebau, Funktionalität und so weiter nach mit einem Schulnotensystem benotet. Das heißt, ich werde dann aber von jemandem beurteilt, der eigentlich nicht die fachliche Qualifikation hat, und das kann so eigentlich nicht funktionieren. Was gut funktioniert, ist ein Architekturwettbewerb, wo eine Jury aus einem breit zusammengesetzten Gremium aus Sachpreisrichtern und Fachpreisrichtern in einer intensiven, langen Auseinandersetzung und in einer Diskussion versucht, das beste Ergebnis rauszufinden. Und deswegen sage ich, es sollte gar nichts ändern, weil wie wir es die letzten Jahre hatten und Jahrzehnte, war meiner Meinung nach ganz gut. Wir bewegen uns vielleicht in eine falsche Richtung, und das sollten wir wieder aufpassen, dass es nicht zu sehr in diese Richtung geht.
Ja, also für eine Gemeinde, wo wenig Erfahrung ist im Bauwesen und in der Planung, ist es eigentlich ein Vorteil, wenn Entscheidungen zum Beispiel für eine neue Schule oder für einen neuen Kindergarten an Fachleute delegiert werden können. Und das wird leider viel zu wenig gesehen. Ja, eben Juristen entscheiden oft über Planungsinhalte und haben überhaupt keine Ahnung davon. Und das schlägt sich dann letzten Endes, das ist jetzt so meine Argumentation, auch in den Kosten nieder, weil man einfach nicht versteht, dass man ein hochwertiges, kompaktes, intelligent geplantes Projekt braucht, um dann auch die Folgekosten beherrschen zu können. Und ich habe zum Beispiel innerhalb dieser Studie, die ich für das AG-Projekt gemacht habe, hochgerechnet, das gesamte Volumen des öffentlichen Bauens in Österreich im Jahr 2024, und da kommen nach den Ergebnissen der Studie 2,9 Milliarden Euro an Einsparungspotenzial heraus. Das ist eine gigantische Summe, die uns insgesamt als Gesellschaft abgeht, ja, nur weil wir die Vergabeprozesse so ungeschickt aufsetzen, immer wieder.
Ich glaube, es kann auch eine Unterstützung für den Bürgermeister sein, wenn er bei einem komplexen Planungsprozess Experten an seiner Seite hat und die in Form von Fachjurorinnen, wenn die Architektin ihn berät in der Auswahl des besten Projektes, hilft das auch ihm in der Legitimation gegenüber seinen Wählern und der Bevölkerung zu erklären, warum ist dieses Projekt ausgewählt worden. Das hat sich nicht der Gemeinderat da irgendwie so im Hinterzimmer irgendwie ausgeschnappt, sondern das ist in einem transparenten Prozess, der nachvollziehbar ist, wo die Entscheidung nachvollziehbar ist, wo Experten beteiligt sind, erfolgt. Und das muss man auch als Angebot sehen. Und ich glaube, dass es auch gern angenommen wird. Ich war gestern im Gestaltungsbeirat in Steyr, wo das auf einer anderen Ebene ist, nicht der Architekturwettbewerb, aber wo auch eine Kommune sich Experten als Berater dazu holt und wirklich froh ist, in Fachfragen beraten zu werden.
Es kommt ja dann auch dazu, wenn man es sozusagen an die Bevölkerung vermitteln muss, sind ja Pläne, Schaubilder, Modelle und so weiter wesentlich anschaulicher. Also wenn ich im Gemeindeblatt schreibe, ja, wir haben da drei Angebote bekommen für 2 Millionen, 2,2 und 3 Millionen oder so. Mit den Zahlen fängt man weniger an. Da fragt man dann, ja, was kriege ich dafür vielleicht? Ja? Aber bei einem Wettbewerbsergebnis und insbesondere dann auch mit einem gut ausgefertigten Juryprotokoll kann ich ja nachlesen, warum hat der erste Preis gewonnen, welche Qualitäten zeichnen dieses Projekt gegenüber anderen aus, und das versteht ein jeder. Und damit hat natürlich auch ein Bürgermeister etwas in der Hand, wo er mit der Opposition, mit der Bevölkerung insgesamt gut umgehen kann und das vermitteln kann.
Das heißt, Wettbewerber schaffen nicht nur Effizienz, sie schaffen auch Baukultur.
Ja, das ist, glaube ich, unbestritten.
Wenn wir jetzt Richtung Zukunft in die nächsten Jahre schauen, was wünschen Sie sich? Gibt es einen Appell, ein Schlusswort, etwas, das unbedingt noch gesagt gehört zu unserem heutigen Podcast mit dem Blick nach vorne?
Ich habe die These, der Architekturwettbewerb produziert drei Gewinner. Der erste ist die Auftraggeberin, der Auftraggeber. Der zweite ist die Baukultur, die wir gerade angesprochen haben. Und der dritte ist halt der oder die Kollegin, die den Auftrag bekommt. Für alle anderen ist es ja eine Niederlage. Im Grunde ist der zweite schon klarerweise der erste Verlierer. Da hat man gar nichts davon. Im Sport kriegt man noch eine Medaille. Aber auch wirtschaftlich geht sich dann das Preisgeld für den zweiten Platz eigentlich nicht mehr aus, um die Kosten zu decken. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man jeden zehnten Wettbewerb eigentlich gewinnen sollte, damit man überhaupt da eine Geschäftsbasis hat, die irgendwie tragfähig ist, gleichzeitig aber im Durchschnitt, jetzt sagen wir mal 50 Teilnehmen, 50 Kolleginnen und Kollegen, dann geht die Rechnung natürlich nicht auf, da braucht man jetzt kein Mathematiker sein. Damit die Chancen steigen, müssten müssten die Anzahl der Wettbewerbe erhöht werden. Dadurch sinkt die Teilnehmerzahl. Die Kolleginnen und Kollegen verteilen sich mehr auf die unterschiedlichen Verfahren. Die gehen dann runter auf 25 oder 30 und dadurch steigen auch die Chancen und dadurch steigt auch die Wirtschaftlichkeit für die Teilnehmer. Das ist so meine These. Das sagt sich jetzt so einfach, aber das ist trotzdem ein Ansatz, an dem ich glaube, für den Wettbewerb zu kämpfen, dafür zu werben. Und wenn wir mehr Wettbewerbe bekommen, dann wird es auch für die Büros wieder spannender.
Also mein Wunsch für die Zukunft wäre jedenfalls mal, dass es möglichst viele Verfahren gibt, Wettbewerbe gibt, die fair über die Bühne gehen, wo die beste Lösung gewinnen darf oder kann. Das bedeutet auch entsprechend qualifizierte Preisgerichte und so weiter. Und was mir auch ein Anliegen ist, dass es niederschwellige Zugangskriterien gibt, das heißt, dass junge und kleine Büros jedenfalls immer mitmachen können, dass es eine Vielfalt und Breite an Lösungsvorschlägen dann gibt. Und woran ich jetzt arbeite, ist an Konzepten, die den wirtschaftlichen Druck etwas abmildern. Also ich würde nicht sagen, dass wir das Problem lösen können. Ja, der zweite ist im Moment jedenfalls immer schon auch wirtschaftlich der Verlierer und alle anderen sowieso. Aber man kann an der Verteilung von Preisgeldern, man kann an den Verfahrensabläufen gewisse Verbesserungen machen, denke ich, wo wir den Aufwand herunterbringen und wo wir das Preisgeld, das ausgelobt wird, etwas anders verteilen. Und dann sieht die Sache etwas anders aus als im Moment, wo wirklich nur der erste Preisträger eigentlich auch wirtschaftlich überleben kann.
Für heute darf ich Ihnen danken für die Zeit, für Ihr Engagement, für das Gespräch. Und wir vom Jetzt-Podcast freuen uns ganz besonders, euch und Sie 2026 wiederzuhören und wünschen jetzt schon mal frohe Feiertage. Dankeschön. Wiederhören.